Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört und ich habe mir einen ganz, ganz tollen Gast eingeladen. Und zwar die Steffi. Hallo Steffi.
Ja, hallo Stefan.
Na, also namenstechnisch passt es auf jeden Fall schon mal. Das finde ich total gut.
Ja.
Und ich möchte kein Hehl draus machen, auch so transparent dürfen wir sein. Du bist eine Freundin von mir und ich freue mich, dass ich glaube tatsächlich das erste Mal in meinem Podcast eine Freundin von mir zu Gast habe. Das finde ich super.
Ja. Da freue ich mich, dass ich die Premiere bin.
Das ist ja super. Yay. Und vielleicht nicht die letzte, müssen wir mal gucken, wie es heute läuft. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dich bereit erklärt hast, über ein Thema zu sprechen, was dich sehr bewegt, was mich sehr fasziniert wo ich einfach gedacht habe, ja, da möchte ich mehr drüber wissen. Und ich würde einfach mal damit starten, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst.
Ja, ich bin Steffi oder mit Geburtsnamen Stefanie Schäfer und ich bin 37 Jahre alt, das fand ich noch interessant und bin eigentlich ein ganz normaler Mensch. Also ich bin Angestellte im öffentlichen Dienst, ich lebe in Bremen und ja, ich glaube, ganz so viel mehr ist da gar nicht notwendig zu wissen.
Okay, super. Dann ist es ja vielleicht jetzt noch ganz interessant, warum ich dich eingeladen habe. Und zwar habe ich dich eingeladen, weil du dir etwas erfüllt hast, von dem vielleicht viele Menschen träumen, beziehungsweise, wenn ich für mich spreche, von dem ich auch träume, aber es bisher noch nicht getan habe. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man einfach sagt, es hat, glaube ich, nochmal zugenommen, seitdem es von Harpe Kerkeling ein tolles Buch gab und auch die Verfilmung dazu, ich bin dann mal weg, nämlich wir sprechen über den Jakobsweg. Und der hat natürlich einen wahren Hype bekommen. Das war so ein richtiger Marketing-Push, würde ich mal sagen. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Und ich bin auf die Idee gekommen, dieses Thema mit dir anzugehen, weil ich mich gefragt habe, ob es bei dir vielleicht irgendeine Initialzündung gab, ob es irgendeinen Moment gab, wo du für dich gesagt hast, ja, also ich gehe mal jetzt auf den Jakobsweg, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich möchte zu mir selbst finden oder ich möchte mir selbst Fragen stellen oder ich möchte einfach auf den Spuren von Harpe Kerkeling irgendwie wandern oder. Wie kommt man dazu, seine Tasche zu packen und zu sagen, ich bin dann mal weg?
Ja, also ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort. Du hast Harpe Kerkeling jetzt schon angeteasert. Auch ich habe das Buch gelesen. Ich weiß gar nicht so genau, wann das rausgekommen ist, wann das erschienen ist. Es muss so irgendwie, ich sag mal so roundabout 2005, 6, 7 die Ecke gewesen sein. Und ich habe mir damals schon gesagt, als ich das gelesen habe, boah, das klingt total interessant. Ich glaube, das mache ich irgendwann mal. Aber das ist ja ganz häufig so. Man nimmt sich für irgendwann mal Dinge vor. Also, und dann verschwinden die erstmal, weil den Jakobsweg, wobei man muss jetzt vielleicht fairerweise noch sagen, es gibt ja gar nicht den Jakobsweg, sondern es gibt ja ein ganzes Netz voller Jakobswege. Wenn wir genau sind, habe ich einen Jakobsweg hier direkt vor der Haustür in Bremen. Ne? Ja. Aber der bekannteste, berühmteste oder der am meisten erlaufene Jakobsweg ist eben der Camino Francés, den eben auch Harpe Kerkeling gegangen ist. Um den zu laufen, da braucht man ja ein bisschen Zeit. Ne? Also es sind etwas unter 800 Kilometer netto, die man dann eben läuft. Und das macht man eben nicht irgendwie in einem 2-Wochen-Urlaub oder in einem 3-Wochen-Urlaub. Das funktioniert nicht, zumindest nicht am Stück. Und
die Betonung liegt auf Urlaub. Also ich stelle mir das jetzt nicht gerade so vor, als wenn das wirklich ein toller Urlaubsspaß ist. Also nicht vergleichbar mit einem Strandurlaub vermutlich.
Nein, ich spreche eher von der Urlaubszeit, die einem so als Arbeitnehmer gewährt wird im Jahr. Ja. Ne? Wo man eben die Zeit auch dafür hat. Also man muss sich die Zeit ja nehmen. Und ich bin den Weg im Herbst 2023 gegangen und habe 2023 nach etwas über 16 Jahren mich dazu entschlossen, den Arbeitgeber zu wechseln. Also ich bin aus dem Betrieb, wo ich ja sozusagen groß und erwachsen geworden bin, weggegangen und hatte Resturlaub und bin dann auf die Idee gekommen, Mensch, wäre ja eigentlich klasse, wenn ich noch so ein bisschen mehr Zeit zwischen diesen zwei Jobs hätte. Und Mensch, was mache ich eigentlich? Meine Schwägerin ist zu der Zeit auf ein viermonatiges Sabbatical gegangen. Die ist in Richtung Südostasien gereist, weil sie auch einfach mal frei sein wollte, einfach reisen ohne Zeitdruck, ohne Plan, ohne Ziel. Und das fand ich total inspirierend und habe aber für mich gemerkt, ach nee, also das ist doch sehr weit außerhalb meiner Komfortzone, irgendwo in Südostasien zu backpacken. Was würdest du machen, wenn du die Zeit hättest? Und dann ist mir eben der Jakobsweg wieder in den Sinn gekommen, der immer mal wieder so in meinem Kopf eine Rolle gespielt hat in den letzten Jahren, aber halt nie konkret. Und dann, ja, und dann habe ich meinen neuen Arbeitgeber gefragt, ob sie vielleicht noch einen Monat länger auf mich warten würden, dass ich also einen Monat später anfange, sodass ich dann insgesamt knapp 2 Monate Zeit hatte zwischen Übergabe des Alten und Antritt an das Neue. Ja, habe ich gedacht, gut, dann mache ich das jetzt. Und die Entscheidung ist dann so knapp 2,5, 3 Monate vorher gefallen, das zu machen.
Okay, und du hast ja gerade gesagt, dass der Jakobsweg immer schon so in deinem Kopf, in deinen Gedanken mitgeschwungen ist. Welche Gedanken dazu hattest du? Also war es Neugierde, vielleicht auch Interesse daran, warum machen das Menschen? War es ein eigenes Bedürfnis, einfach mal viel Zeit für sich zu haben oder was wo kommt dieser Gedanke, diese Neugierde dafür her?
Also es ist was völlig anderes als das, was ich immer gemacht habe. Ich war nie wandern. Ich habe noch nicht mal meine Wanderschuhe besessen. Und der Gedanke oder die Zündung, warum ich gesagt habe, ich möchte das gerne machen, war, glaube ich, so ein Gefühl von, ich möchte mal wissen, wie es ist, völlig ohne oder zumindest größtenteils ohne Plan, etwas ganz für mich alleine zu machen und zeitlich überhaupt nicht gebunden zu sein, sondern einfach zu machen. Also für mich war das ein Stückchen Freiheit, was ich ergründen
Ja.
wollte. Hatte so eine Zeit nie, ne? Also ich habe zwar studiert, aber halt nebenberuflich, heißt, ich hatte nicht irgendwie ellenlange Semesterferien oder mal ein Auslandssemester oder irgendwie sowas. Ich wollte einfach mal wissen, wie ist das, was völlig anderes zu tun, nur für mich und mal gucken, wohin es mich spült.
Kann ich total gut nachvollziehen. Und trotzdem kam der Gedanke gerade bei mir, naja, gut, das kann man ja auch. Man kann ja auch irgendwie einen Flieger nehmen, fliegst nach Mallorca, buchst noch keinen Rückflug und guckst dann einfach, was passiert. Nimmst dir
Ja,
ein
das war
schönes
Plan B.
Hotel. Ach so, okay. Ja, dann nimmt man sich ein schönes Hotel und hat gutes Essen und so weiter. Weil ich kann diesen Gedanken, den du gerade gesagt hast, auch zeitlich und auch diese Freiheit und so weiter, das kann ich alles nachvollziehen. Aber auch du, genau wie ich, wir haben das Buch gelesen, wir haben den Film gesehen. Das heißt, wir haben ja irgendwie, auch wenn es natürlich ein Film ist, aber wir haben ja irgendwie auch eine Ahnung davon, was dort auf einen zukommen kann und dass es eben nicht immer nur das Zuckerschlecken ist. Du musst in Kauf nehmen, dass du Blasen an den Füßen kriegst. Du musst vielleicht auch in Kauf nehmen, dass du mit Menschen in einem Schlafsaal schläfst, die vielleicht nicht so toll sind, vielleicht hygienische Bedingungen auch hast, die vielleicht nicht so dementsprechend, wie du es normalerweise hast. Und trotz alledem hat ja bei dir scheinbar diese Neugierde überwogen, gesiegt, statt sich ein schönes Hotel
Ja,
auf Mallorca zu suchen.
genau, weil Hotel auf Mallorca hatte ich schon. Jetzt vielleicht nicht auf Mallorca,
Ja.
ne? Aber ich wollte mal was Neues ausprobieren. Und ich wollte, also vielleicht hat auch so ein kleines bisschen der Challenge-Gedanke auch eine Rolle gespielt. Ich wollte mich mal in eine Situation bringen, wo ich alles, was ich irgendwie für mich gelernt habe, mehr oder weniger über Bord werfen muss und wo ich für mich herausfinden muss, wie funktioniert das jetzt eigentlich. Und ja, und was du auch gerade gesagt hast, wir haben Habe Kerkeling gelesen, beziehungsweise vielleicht auch den Film gesehen, erinnere ich mich gar nicht so gut dran. Er beschreibt ja, dass es was mit ihm gemacht hat.
Ja.
Das, was er beschreibt, war sehr auf den Glauben bezogen, sehr auf die Kirche bezogen oder auf seinen Gott bezogen. Da muss ich, das muss ich, sollte ich vielleicht sagen, ich habe mit der Kirche ziemlich wenig am Hut. Das ist es nicht, was mich getriggert hat. Aber dennoch kann man ja sagen, okay, das Spirituelle, das interessiert mich, macht es auch was mit mir? Und wenn nicht, naja, bin ich halt hinterher vielleicht eine ultra krasse Wanderin, ne?
Wunderbar. Du bist jetzt genau da eingedrungen, wo ich jetzt auch gerne reingehen würde. Denn man hat ja, so kann ich es mir vorstellen, auch eine gewisse Erwartung, wenn man da reingeht. Also ich habe bisher alles verstanden, was du gesagt hast. Und dann hat man ja auch im Kopf, okay, wie wird das wohl aussehen? Was wird das mit mir machen? Also Erwartungen, die du vielleicht auch daran hattest, gerade weil du es auch gerade angesprochen hast, mit HP, dass er da ja auch Dinge beschrieben hat und auch hinterher Dinge beschrieben hat, was es mit ihm gemacht hat. Welche Erwartungen hast du gehabt? Also mit welcher Erwartungshaltung bist du daran gegangen, wie du da wieder rauskommst?
Das finde ich schwierig zu beschreiben. Also meine Erwartungshaltungen waren eher praktischer Natur. Ich habe mir versucht, vorher vorzustellen, wie ist das so rein vom Alltag her. Also okay, wir sind die ersten Tage, dann kriege ich Blasen, dann habe ich Muskelkater und dann geht das alles und dann hast du irgendwann so deine Camino-Familie und dann läufst du und dann bist du nach 5 Wochen da. Also das waren so meine Erwartungen, aber eher vom Praktischen her, nicht vom, was macht das mit einem. Weil ich glaube auch, was immer man erwartet, es kommt anders. Ne? Ich habe mich ja mit ganz, ganz vielen anderen Pilgern und Pilgerinnen unterhalten aus verschiedensten Ländern. Bis heute habe ich Kontakt mit ganz vielen, die mittlerweile für mich Freunde geworden sind. Und der Camino gibt einem, was man braucht. Und meistens weiß man gar nicht so genau, was man braucht. Also ich würde immer empfehlen, wenn man das macht, dass man vielleicht möglichst erwartungsbefreit daran geht. Ich persönlich hatte keine spirituellen Erwartungen. Ich wollte einfach nur wissen, was macht das mit mir? Und ich hatte am Anfang eine irre Sorge, dass ich es körperlich einfach überhaupt nicht schaffe. Und auch so ein kleines bisschen, ich habe das natürlich auch dem einen oder anderen vorher erzählt, hey, ich gehe jetzt den Jakobsweg. Also ich dachte so, oh Gott, wenn du das nicht packst oder wenn du das nicht durchziehst, was denken die eigentlich von dir? Völlig, also maximal bescheuert der Gedanke. Aber deswegen, ich habe gerade gesagt, dass ich ja einen Plan B hatte. Und der Plan B war, okay, wenn ich merke, das ist nicht meins, dann schicke ich die Wandersachen nach Hause, suche mir einen Fernbus und reise irgendwo an die Küste in den Süden von Spanien und mache mir die Zeit noch irgendwie nett. Das war mein Plan B. Also, ne? Aber die Erwartung war erstmal nur, okay, ich muss mal gucken, wie es funktioniert und schaffe ich das alles und finde ich Anschluss und solche Sachen, weil ich ja eben alleine auch dann los bin. Ja, aber so richtig lange alleine bleibt man da nicht. So als
Würdest
Spoiler.
du sagen, dass du wirklich an dieses ganze, ich nenne es jetzt einfach mal Experiment. So, an dieses Experiment, würdest du sagen, dass du da ganz realistisch rangegangen bist oder bist du auch vielleicht ein Stück weit sehr romantisch rangegangen? Also ich möchte jetzt nochmal, ich möchte nicht immer wieder Werbung für dieses Buch machen, aber da beschreibt er ja etwas. Und mir geht es zum Beispiel so, wenn ich dann solche Bücher lese, die ja auch aus dem Leben sind. Dann klingt es auf der einen Seite sehr hart, auf der anderen Seite hat er sehr viele Erkenntnisse gehabt und so weiter. Und ich habe dann sehr schnell einfach eine Vorstellung. Und dann denke ich, ach, dann laufe ich da ein bisschen durch die Gegend und dann treffe ich den, dann treffe ich den. Das sind bestimmt alles ganz interessante Menschen und wie toll das nicht doch ist. Und dann sitzen wir abends wunderbar dann zusammen und trinken ein Glas Wein und essen was gemeinsam und schnacken über den Tag. Und das ist so super. Und das ist so dann eher vielleicht auch diese romantische
Ja.
Vorstellung. Also würdest du sagen, du bist da schon sehr realistisch für dich rangegangen oder hattest du auch vielleicht diese romantische Vorstellung und dann kamst du in der Realität an?
Ich würde sagen, ich hatte beide Vorstellungen. Also natürlich hat man diese Berichte gelesen. Ich habe nicht nur Habe Kerkeling gelesen, ich habe in den Wochen vorher auch mich dann durch Blogs und so weiter, also es gibt ja verschiedenste Erfahrungsberichte vom Camino, gewühlt und Ich hatte einerseits diese romantische Vorstellung, ja, das, was ich gerade gesagt habe, am Anfang ein bisschen Muskelkater, eins, zwei Blasen, dann sticht man die auf, dann alles tutti. Und dann hat man da so seine Leute, mit denen man immer läuft. Und so wie du sagst, ne, sitzt man abends da, ha, easy peasy, nach 30 Kilometern. Ja, und freut sich über den
Ja.
spanischen Sonnenuntergang. Das gab es alles, ja, aber es gab eben auch noch die Minuten dazwischen, ne?
Ja.
Und oder auch mal die Tage dazwischen. Und ich hatte wirklich, wirklich Tage, wo ich sehr gestruggelt habe. Also wo ich von zu Hause, mein Partner ist ja zu Hause geblieben, der ist nicht mitgegangen. Der musste mich regelmäßig telefonisch wieder aufbauen, weil ich wirklich dachte, warum mache ich das hier eigentlich? Und das ist natürlich vorher so nicht eingeplant in der Reiseplanung, ne? Das plant man nicht ein. Warum sollte man auch? Also, was bringt's? Ja.
Du hast es gerade schon angesprochen, dein Partner ist zu Hause geblieben und ist nicht mitgegangen. Ich würde jetzt noch gerne mal, bevor wir vielleicht zur aktiven Durchführung kommen, vielleicht noch mal so einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Als du dann deine Idee so geteilt hast, ja, mit deinen Freunden ist vielleicht eine Sache, dann denke ich an deine Familie und dann denke ich natürlich an deinen Partner. Wenn
Ja.
du dem sagst, also wenn ich mir das jetzt mal ganz praktisch vorstelle, ich käme jetzt nach Hause und sage, du, ich bin noch mal 3, 4 Wochen weg, keine Ahnung wie lange, ich gehe mal den Jakobsweg, habe ich irgendwie mal Bock zu. Ich glaube, da wäre schon große Verwunderung im ersten Moment da. Und dann geht es vielleicht auch darum, okay, wir sind 3 Wochen getrennt. Wie ist dein Partner damit umgegangen? Wie hat der
Ja,
reagiert?
also mach aus 3 Wochen 6. Es waren auf dem Kopf genau 6 Wochen.
Wow, ja.
Wie, ja, also das war ja nicht, dass ich nach Hause gekommen bin, irgendwie nach einem Tag voller Arbeit und gesagt habe, du übrigens, ich packe gerade mal meine Tasche, wir sehen uns in 6 Wochen. Das stimmt ja schon. Also
Das wäre eine große
das
Überraschung.
wäre eine sehr große Überraschung
Ja.
gewesen. Ganz so war es nicht. Ich habe ja auch, ich bin ja mit dem Gedanken auch langsam schwanger gegangen. Ne? Also dieser ganze Prozess, ich kündige bei meinem alten Arbeitgeber. Ich frage mich, was mache ich mit dem Urlaub? Wann lege ich den Resturlaub hin? Das sind ja so Gedanken, die bauen sich ja auf. Also
Aber
man hat,
hast du die
ja, und da habe
schon
ich ihn mit
geteilt in
einbezogen.
dem
Ja, na
Moment?
klar.
Ja, okay.
Ja, da habe ich ihn immer mit einbezogen. Ich glaube, am Ende war er doch so ein bisschen überrascht, als ich dann gesagt habe, du, ich glaube, ich würde das gerne machen und ich glaube, ich frage jetzt mal und dann haben wir noch gemeinsam überlegt, wie kann ich denn den neuen Arbeitgeber möglichst so fragen, ohne dass meine Reputation sofort völlig den Bach runter ist, bevor ich überhaupt da angefangen habe. Ne?
Ja.
Das ist ja auch, also das ist ja auch ein Stückchen Überwindung, ne? Dass man dann eben beim neuen Arbeitgeber anruft und sagt, hey, ich hätte gerne noch direkt ein bisschen mehr Urlaub und kann ich vielleicht einen Monat später anfangen? Also das kommt ja. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die andere Seite sagt, hey, juhu, völlig in Ordnung. Ne? Das war schon sehr viel Überwindung und da habe ich ja mit ihm auch darüber gesprochen, Mensch, wie kann ich das formulieren und wie kann ich das Gespräch machen, gestalten, ne? Möglichst, dass es zu meinem Gunsten ausgeht. Und ne? Genau, und von daher war er da schon mit eingebunden, aber am Ende, ich glaube, er brauchte auch so ein bisschen und musste sich das für sich auch überlegen. Ich hatte auch mal so in den Raum geworfen, ob er nicht vielleicht Interesse hat, Teile mitzugehen, vielleicht am Anfang mitzugehen oder so. Und erst war das so ein Ja, aber aus dem Ja wurde eher ein, ach nee, ich glaube nicht so richtig. Und ich habe auch gemerkt, ich hatte ja, das, was ich gerade schon gesagt habe, meine Erwartung war ja auch, ich möchte da hingehen und möchte möglichst wenig vorplanen. Die ersten Nächte bucht man vor, wenn man sowas noch nie gemacht hat, nur wenn man so ein kleines bisschen deutsch ist. Ja, aber das wäre überhaupt nicht seins gewesen, sich so völlig auf alles einzulassen und auch mit in Schlafsälen und sowas. Das wäre gar nicht seins gewesen. Dann habe ich gemerkt, damit wäre das auch nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und von daher war dann klar, nee, nee. Und für ihn war auch klar, nee, mach du das mal. Das ist schon richtig. Das war okay. Also das war ein Prozess. Es war ein Prozess, ja.
Stand denn von vornherein fest, dass es 6 Wochen werden sollen? Oder war auch das eine Entwicklung, dass am Ende dann die 6 Wochen standen und man ist von einer ganz anderen Zeit ausgegangen?
Nein, also ich hätte mehr als 6 Wochen sogar gebraucht. Vielleicht kommen wir da ja gleich noch zu. Es gibt diverse Wanderführer, die sprechen irgendwie so von einer mittleren Zeit zwischen, also an Wandertagen, 28 bis 32, maximal 33 Wandertagen. Also dann wäre man irgendwie so bei 5 Wochen. plus Anreise nach Saint-Jean-Pied-de-Port, also da am Fuß der Pyrenäen und hinterher auch Abreise dann wieder. Man will ja nicht da ankommen, sich die Compostela abholen und sofort in den Flieger steigen, ne? Sodass ich dann geguckt habe, okay, was gibt es für Flüge, wie kann ich reisen, was macht Sinn, und weniger als 5 Wochen sollten es nicht sein. Und dann ergab sich das einfach rein von der Flugverbindung, dass irgendwie 6 Wochen passend waren. Ich hatte den Rückflug flexibel gebucht. Ich hätte den also auch noch ein bisschen früher zurücknehmen können. Aber ich hätte eigentlich es für später gebrauchen können, weil ich gar nicht so schnell war, wie ich mir das vorher so gedacht habe.
Okay. Dann mal weg von der Partnerschaft und wieder hin zu dir. Wir stecken noch in den Vorbereitungen. Wie hast du dich mental vorbereitet darauf? Oder hast du dich überhaupt mental darauf vorbereitet? Kann man sich überhaupt mental darauf vorbereiten, dass man weiß, was da auf einen zukommt? Also alleine schon. Wenn ich jetzt von meiner Person ausgehe, alleine schon dieser Gedanke daran, ich bin 6 Wochen von meiner Familie weg. Okay, wenn die Familie eh weiter weg wohnt, dann ist es vielleicht gar nicht so tragisch, weil man sich nicht sehr häufig sieht. Aber von meinem gewohnten Umfeld, vielleicht von meinem Partner, von meinen Freunden, das ist vielleicht so eine Sache. Aber kann man sich grundsätzlich mental vorbereiten? Und wenn ja, wie hast du das gemacht?
Ich glaube, ich habe mich mit dem Mentalen gar nicht so befasst. Ich habe mich dann erstmal aufgrund dessen, dass ich ja nur eine relativ kurze Vorbereitungszeit hatte, mit dem Organisatorischen befasst, ne? Also ich brauchte mal einen Wanderrucksack zum Beispiel. Ich brauchte Wanderschuhe, ich brauchte Klamotten. Also ich hatte wirklich, kann man so sagen, fast nichts, außer Unterwäsche, was ich
Aber wie
gebrauchen konnte.
darf ich da schon mal reingehen? Du hast Wanderrucksack gesagt, da würde mich natürlich interessieren, woher weiß man oder wie findet man für sich heraus, das ist jetzt eine gute Größe, weil den muss man ja auch mit sich rumtragen. Also es ist ja nicht irgendwie so ein Spinner, den ich mit mir rumschiebe, sondern den muss ich mit mir rumtragen. Also wie findet man heraus, was ist denn so die ideale Größe und wie macht man das? Ganz
Also ich habe
praktisch.
einfach so ein bisschen im Internet erstmal recherchiert, was so empfohlen wird. Und es gibt so, ich nenne sie mal Hardcore- oder Expertenpilger, die sagen, ach, 20 Liter, damit kommst du hin. Mir war klar, nein, also auf gar keinen Fall. Da ich ja dann auch im Herbst gewandert bin, also auf jeden Fall auch einen etwas größeren oder etwas dickeren Schlafsack brauchte, ne? Und viele schrieben so, naja, so mit 35 bis 40 Litern ist man irgendwie ganz gut bedient. Und es gibt dann so Vorschläge, dass man eben zuerst alle seine Sachen besorgen soll, die da rein müssen, und dann besorgt man sich einen Rucksack. Ich habe es andersrum gemacht. Ich habe gesagt, nö, ich besorge mir dann jetzt den Rucksack, der irgendwie passt, der so ungefähr dem Empfohlenen entspricht, und danach packe ich. Und was nicht reinpasst, bleibt zu Hause. Und dann habe ich das ganz oldschool gemacht. Ich bin in so ein Outdoor-Geschäft gegangen, habe gesagt, guten Tag, ich möchte gerne den Jakobsweg gehen. Ich brauche einen Wanderrucksack. Und ja, was können Sie mir empfehlen? Und dann wurde ich angepasst. Die Rucksäcke sind unterschiedlich. Es gibt Rucksäcke für kleine Menschen, für große Menschen, beziehungsweise Männer und Frauen, weil ein bisschen anderer Aufbau ist, ne? Ein bisschen anderer Körperbau. Du bekommst dann eben Gewichte hinten rein, und die zeigen dir ganz genau, was man einstellen muss. Also ich habe zum Beispiel das Wort Lastenkontrollriemen vorher noch nie gehört. Das sind so kleine Einstellungen, die man dann am Rucksack vornimmt. Also die haben mir dann genau gezeigt, wie, und dann, also man kommt sich maximal blöd vor, ne? Wenn man dann eben in diesem Geschäft die Treppe hoch und die Treppe runter geht mit diesem Rucksack auf, ne? Und
Aber es ist ja auf
eben,
der anderen Seite auch toll, dass man diese Unterstützung hat, ne?
ja, ist aber auch natürlich nicht günstig, ne? Also das bezahlt man dann auch, ne? Und dann habe ich mich eben für einen Rucksack entschieden. Und dann, ja, den habe ich nach wie vor.
Vieles, du hast ja schon gesagt, so, dann packt man Sachen rein und dann packt man wieder Sachen raus. Wie leicht fiel dir das denn zu entscheiden, was du mitnimmst und was du nicht mitnimmst? Ich glaube, jeder, der uns zuhört, weiß, wie es ist, wenn du in den Urlaub fliegst, eine Woche, 2 Wochen und einen riesen Koffer hast mit, ich weiß nicht, 25 Kilo und Angst hast, etwas zu vergessen. Und wenn du dann plötzlich so begrenzt bist für 6 Wochen, wie leicht ist dir das gefallen, das zu entscheiden?
Also das ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Es gibt auch da im Internet Packlisten. Während wir reden, klicke ich mich gerade noch mal zu meiner Packliste vom letzten Camino. Es gibt Packlisten, die habe ich mir auch erstmal abgetippt, einfach Notizblatt auf im Handy. Und danach kauft man dann erstmal ein und so ein paar Sachen lernt man, ne? Also es wird dann halt empfohlen, weil man ja auch alles tragen muss, ne? Also zum Beispiel 3 Slips, ein Unterhemd, 3 Paar Wandersocken und danach kauft man erstmal ein. Und dann gibt es aber natürlich auch so die Zusatzsachen, wo man sich fragt, okay, was brauche ich davon, was brauche ich nicht? Ich hatte zum Beispiel am Anfang hier so Trockenkaffee, wie heißt der, dieser Krümelkaffee, habe ich eingepackt. Es sind ein paar
Instant-Kaffee oder so
Instant
heißt der,
Kaffee,
glaube ich.
genau. Genau. Und eine kleine Tasse hatte ich dabei und so eine Emaille, ne? So eine ganz leichte Tasse. Und
Hast du die auch so, wie man das kennt, so außen am Rucksack gehangen?
ja,
Ja.
genau. Fand ich total romantisch, als ich das entdeckt habe.
Ja.
Genau. So, ich hatte so einige Sachen dabei. Da habe ich dann aber auf dem Weg ganz, ganz schnell gemerkt, was darf rausfliegen. Und ich bin bis nach Pamplona gekommen, das waren 3 Tagesetappen. Und dann bin ich eben mit ganz vielen Sachen auf dem Arm zum spanischen Post Office gegangen und habe gefragt, was bitte ein Paket nach Deutschland kostet. Und habe eben auch Dinge wieder zurückgeschickt, weil ich gemerkt habe, es wird zu viel, ich packe das nicht. Und auch im Laufe des Weges wurden Dinge nochmal überflüssig. Es ist keinerlei Notwendigkeit, dass ich mir zweimal mein Deo einpacke. Ich packe es mir einmal ein und wenn es leer geht, besorge ich mir irgendwas Spanisches. Es ist Spanien und nicht der allerletzte Zipfel dieser Erde. Dann ist es zwar nicht das Deo, was man am allerliebsten hat, aber auch ein Deo, was irgendwie funktioniert, ne? Also man lernt sich zu reduzieren und man muss, also das war ein wirklich harter Prozess auf dem Weg, auch Dinge loszulassen. Das war wirklich nicht leicht, ne? Und also es sind ganz viele Kleinigkeiten. Wofür zweimal das Ladekabel? Ja, na klar, weil einmal könnte es ja kaputt gehen. Deswegen packe ich mir zwei ein. Im Nachgang betrachtet, total bekloppt. Ich hatte immer irgendwelche Menschen um mich herum. Jeder Zweite hat irgendwie ein iPhone in der Hand, sodass ein Laden immer möglich gewesen wäre. Wozu musste es unbedingt ein zweites Ladekabel sein? Solche Sachen. Aber das zeigt einem der Weg. Das weiß man vorher nicht. Ich habe vorher versucht, mich irgendwie zu reduzieren. Ich habe mal Probe gepackt. Aber hinterher wäre doch noch deutlich weniger möglich gewesen, ja.
Bevor ich würde jetzt gerne weggehen vom Rucksack, bevor ich das aber tue, möchte ich natürlich gerne noch wissen, wie schwer war dein Rucksack?
Ich habe es nicht mehr gemessen. Ich würde schätzen, so ungefähr 10 Kilo, vielleicht ein bisschen weniger. Und das ist mehr als das empfohlene Gewicht.
Was ist denn
Also
empfohlen? Oder was wird
man
empfohlen?
sagt, so roundabout 10% des eigenen
Ja.
Körpergewichts sollte es nicht übersteigen, inklusive Wasser. Also man hat ja an den Wandertagen auch immer noch mal, je nachdem, wo man wandert, gut und gerne 2 Kilo, also 2 Liter, 2 Kilo Wasser dabei. Die sollte man auch noch mal mit einplanen. Ich schätze, ich hatte so 9 bis 10. Ich habe es nicht mehr gemessen, weil es hat mich so verrückt gemacht, dieser Gedanke, dass ich zu viel habe, dass ich dann beschlossen habe, ich ignoriere das jetzt. Und als ich dann meinen Rucksack am Bremer Flughafen auf dieses Gepäckband gelegt habe, ich musste den aufgeben, habe ich nicht so drauf geguckt, was da steht bei dieser Kiloanzeige. Ich habe überlegt, das ignoriere ich jetzt und ich schmeiße raus, was ich nicht brauche.
Wie viel Eitelkeit muss ich ablegen, wenn ich so einen Weg gehe? Also gerade wenn du hast ja davon gesprochen, man reduziert das, was man mitnimmt und man merkt dann auch auf dem Weg, der Weg zeigt einem, wie viel brauche ich am Ende wirklich. Und wenn ich mir jetzt einfach nur mal vorstelle, wenn ich mein Kosmetiktäschchen packen würde, ich glaube, dann wäre der Rucksack fast voll, weil man ja glaubt, im Alltag sehr viel zu brauchen. Und ja. Weil man eben auch eitel ist, weil man einen gewissen Anspruch auch hat und auch was Klamotten angeht und dann soll das gebügelt sein und so weiter. Also das alles meine ich mit Eitelkeit. Die Haare sollen irgendwie liegen und, und. Wie viel Eitelkeit muss ich ablegen, wenn ich mich für diesen Weg entscheide?
Ja, ich glaube, das ist eine Sache der inneren Einstellung. Ich musste gar nicht so viel ablegen, aber wenn du es so beschreibst, glaube ich, vielleicht müsstest du ein bisschen mehr ablegen. Also bügeln ist nicht. Du hast Ich hatte drei Hosen, nötig wären gewesen zwei. Also sagen wir mal zwei Hosen, eine schwarze, eine blaue. Du hast zwei bis drei T-Shirts oder Oberteile. Da ist also die Kombinationsmöglichkeit schon arg begrenzt. Ich hatte keinerlei, ich sag mal, dekorative Kosmetik dabei. Ne? Ich hatte so ein paar Momente, da habe ich immer mal so Pickel irgendwie im Gesicht gekriegt, wo ich so dachte, oh, die würde ich jetzt echt gerne abdecken. Und dann guckt man sich um und merkt, niemand schminkt sich. Man ist ja in so einer Blase, in so einer Pilgerblase. Niemand schminkt sich. Es ist egal. Es ist egal. Und dann allzu viele Spiegel gibt es eh nicht und dann ist auch okay. Also man muss sich schon reduzieren. Und das habe ich gerade, das ist das, was ich gerade schon sagte. Man muss oder man lässt irgendwann Dinge los, von denen man vorher glaubte, man braucht sie. Dann lässt man sie eben los und merkt, man braucht sie gar nicht. Im Gegenteil, also jetzt, wenn wir mal zum Beispiel vom Schminken sprechen, als ich wiedergekommen bin, war es Ende Oktober. Und ja, und ich musste doch wieder so ein kleines bisschen fürs Gefühl, so als ich dann auch den neuen Job angetreten habe, mich irgendwie ein bisschen mit Make-up arbeiten. Ich habe mich so zugespachtelt gefühlt, obwohl das, also ich bin alles, aber nicht zugespachtelt.
Das
Und
kann ich bestätigen.
ich habe das, ich habe gedacht, du hast so viel, ich würde gerne ohne, ich möchte gerne frei, ich möchte meine, also der Fokus ändert sich komplett. Aber ja, du musst Eitelkeit ablegen. Du musst auch vor allem Annehmlichkeiten zu Hause lassen, weil zu Hause duschen ist schöner als in einer Pilgerunterkunft. Das kann ich bestätigen.
Das glaube ich definitiv. Und der Gedanke, den ich gerade dazu hatte, als du das so schön beschrieben hast mit der Eitelkeit, da habe ich gerade gedacht, okay, wenn du dich dann wirklich 6 Wochen lang nur mit dem Nötigsten, das, was du zum, ich sage das mal über, vielleicht auch überspitzt, nur zum Überleben benötigst, und alle ziehen ja am gleichen Strang, die dort sind, da kann ich mir doch vorstellen, dass das was mit dir macht, dass du plötzlich vielleicht auch die Erkenntnis bekommst, was ist wirklich wichtig im Leben. Also ist das, womit ich mich sonst den ganzen Tag beschäftige und was ich sonst als wichtig erachte, und das ist völlig nebensächlich. Eigentlich ist das gar nicht wichtig und eigentlich braucht man das alles nicht und du lebst auch gut so. Und ist das ein Gefühl, was du so bestätigen kannst, dass du plötzlich merkst, es gibt viele andere Dinge im Leben, die viel wichtiger sind als diese am Ende ja Oberflächlichkeiten?
Ja, also ja, ich glaube, das kann ich bestätigen. Ich habe mir so explizit nicht so die Gedanken darüber gemacht, aber du hast recht, das ist so. Also diese vielen Dinge, die man ja so im Alltag um sich herum hat, die haben mich am Anfang überfordert. Also verstehe mich nicht falsch. Ich habe mich gefreut, als dann der Weg beendet war und ich nach Hause gekommen bin, dass ich mal wieder eine Jeans anziehen durfte. Und eben nicht diese Wanderhose, ne? Dass ich mal wieder so ein bisschen Farbe an mich ranlassen konnte. Aber ich hatte auch, wenn wir jetzt mal bei dem Kleiderbeispiel bleiben, ich habe meinen Kleiderschrank geöffnet und war völlig überfordert in dem Augenblick. Wenn man sich 6 Wochen halt, wenn man immer abwechselt, also ich hatte ja noch nicht mal mehr die Auswahl, welche der beiden Hosen ich trage. Ich habe die getragen, die sauber war, ne? Und dann stand ich eben vorm Kleiderschrank und war völlig überfordert und ich kam hier ins Haus und ich so dachte, oh Gott, wir haben so viel, wir haben so viele Sachen. Und den Kleiderschrank habe ich ausgemistet, soweit bin ich gekommen. Und dann muss man aber sagen, gewöhnt der Mensch sich auch ganz schnell wieder an alle Sachen, die man so um sich herum hat. Also zumindest der Kleiderschrank war dann mal einmal so ganz stark reduziert. Zum Rest bin ich leider nicht gekommen. Aber ja, man merkt das und man merkt manchmal gar nicht, mit wie vielen Sachen man sich umgibt und was das eigentlich mit einem macht. Und wie schön es eigentlich ist, mit leichtem Gepäck durchs Leben zu gehen oder halt über den Jakobsweg. Ja.
Aber dann schießt mir tatsächlich auch die Frage im Kopf, in den Kopf, womit beschäftigt man sich denn dann? Also du bist ja im Alltag, viele von uns sicherlich auch häufig damit beschäftigt, so, was ziehe ich heute an? Wie sehe ich aus? Was mache ich dann? Dann bin ich zu Hause, dann putze ich die Wohnung oder das Haus und sortiere hier vielleicht Sachen und sortiere. Das fällt ja alles weg. Das hast du ja nicht. Das heißt, womit beschäftigst du dich gedanklich, wenn du auf dem Weg unterwegs bist? Worüber denkt man nach? Was macht man da?
Ja, also
Weil
man
alles
hat,
andere ist ja weg, ne? So,
ja,
da
das
gibt es ja
stimmt,
nichts.
das
Ja.
stimmt. Also es ist sehr reinigend.
Ja.
Man hat einen ziemlich festen Tagesablauf, den man grob beschreiben kann, ne? Also ich stehe morgens auf, ich packe meine Sachen zusammen, möglichst nicht zu spät. Die meisten Pilgerunterkünfte schmeißen einen bis 8 Uhr raus, weil sie danach eben sauber machen möchten und dann auch wieder öffnen. Also man darf in der Regel auch nur einen Tag in einer Pilgerunterkunft bleiben, außer man ist zum Beispiel krank. Dann kann man mit denen reden, dass man vielleicht noch eine zweite Nacht bleibt, ne? Also man steht auf. In meinem Fall, ich habe nicht gefrühstückt, ich habe das nicht so gut vertragen. Ich musste mir erstmal auf den Weg kommen. Andere haben gefrühstückt. Ich bin also erstmal gelaufen. So meine Wohlfühlstrecke lag dann irgendwie so bei 5, 7, 8, vielleicht 9 Kilometern bis zum ersten Frühstücksstopp. Dann frühstückt man, dann geht man weiter, man unterhält sich mit Leuten oder man lässt es sein. Manchmal geht man mit anderen, manchmal nicht. Dann kommt man irgendwann an und dann ist das eine ganz harte Taktung. Also dann sieht man zu, dass man möglichst schnell unter die Dusche kommt. Man sieht zu, dass man seine Klamotten gewaschen bekommt. Ab und an auch mal mit der Maschine. Dann teilt man sich ein Maschinchen mit einem anderen Pilger. Aber so viel hat man ja gar nicht. Man kriegt ja gar keine Maschine voll. Und sieht zu, dass das möglichst schnell alles auf der Leine hängt, damit es auch trocken ist. Weil man hat ja nur zwei Garnituren. Und wenn es am nächsten Morgen nicht trocken ist, naja, also dann hängt auch durchaus mal der Schlüpfer an so einer kleinen Wäscheklammer außerhalb des Rucksacks und trocknet da weiter. Das ist nicht ungewöhnlich, ne? Oder dass die Socken dann außerhalb des Rucksacks baumeln, weil sie halt nicht trocken geworden sind. Ja, und dann sieht man zu, wo ist man? Gibt es ein Pilgermenü? Häufig wird das angeboten in den Pilgerunterkünften, dass die Gastgeber eben kochen. Und mit Menüs dann irgendwie gemeint so Vorspeise, ein Salat, Hauptspeise und irgendwie noch ein kleines Dessert plus Wein und Wasser, ne? Und dann geht man auch früh schlafen, weil man steht ja nächsten Morgen wieder früh auf. Und man muss auch immer bedenken, also ich bin überhaupt keine Frühaufsteherin und das hat sich auch nicht auf dem Jakobsweg gewandelt. Es gibt Pilger, die stehen morgens um 5 Uhr auf und die gehen morgens. Und wenn man natürlich in einer Unterkunft mit, also ich glaube, in Spitze habe ich mal einmal mit 50 Menschen in einem großen Raum geschlafen, denn so leise können die meisten gar nicht sein. Also man wird wach, der Schlaf wird unruhig zum Ende, ne? Und das muss man mit berücksichtigen. Deswegen lag ich hinterher in der Regel um 9 Uhr in der Falle. Und das war der Tag. Und ich persönlich war damit beschäftigt zu überleben. Also ganz vielen ist das ganz leicht gefallen, aber mir ist es halt körperlich sehr, sehr schwer gefallen bis zum Ende hin. Und ich war damit beschäftigt zu überlegen und zu überlegen, wie weit möchte ich denn nächsten Tag gehen und sollte ich vielleicht schon meine Unterkunft für übermorgen vorbuchen, vorreservieren und wenn ja, wie mache ich es? Rufe ich da an? Oh Gott, sprechen die bitte Englisch oder nur Spanisch? Oder reserviere ich per WhatsApp oder per Booking oder wie auch immer, ne? Also
Das heißt,
das
am Ende warst du mehr damit beschäftigt, die organisatorische Gedanken zu machen.
nee, den Tag
Oder?
einfach zu bewältigen quasi.
Ja.
Und natürlich hat man zwischendurch Stunden, wo man einfach geht, wo man einfach wandert.
Aber
Und
wo, aber was sind die
ja,
Gedanken genau da? Also worüber denkt man nach?
über alles und nichts. Also
Ja.
ich habe auch gedacht, dass man tagelang nur denken wird, aber so war es irgendwie gar nicht. So, ich habe bin ganz, ganz viele Etappen eben nicht alleine gelaufen, sondern habe andere Menschen kennengelernt, mit denen man sich über Gott und die Welt unterhalten hat, über super private Dinge. Also das ist wirklich ein Phänomen. Man kommt ganz, ganz schnell zum Kern der Sache. Warum gehst du diesen Weg? Woher stammst du? Was machst du so? Also so, ich meine, wenn du jetzt hier in Bremen irgendwo in ein Restaurant gehst und dich vielleicht an die Bar setzt, dann erzählst du ja nicht jedem sofort so dein Innerstes. Und das ist etwas, also ich habe fantastische Gespräche gehabt und da hat man ja nicht so die Zeit, um jetzt für sich alleine nachzudenken, ne? Dann hatte ich auch Tage, wo ich dann mal alleine gegangen bin, wo ich auch keine Lust hatte zu denken. Da habe ich Podcast gehört oder Musik gehört. Manchmal, wenn man ganz alleine war, konnte man auch laut mitsingen. Das war auch sehr nett. Ne, je nachdem, auf welchem Abschnitt man so war, bis man dann irgendwie von hinten von einem Fahrradpilger irgendwie überrascht wurde, ne, die dann überholt haben und man dachte, oh Gott, wie viel hat er gehört? Ne? Und dann gab es natürlich auch Momente, wo man einfach gegangen ist, ohne zu reden. Und wo ich persönlich dann auch echt tief, wie sage ich das, damit beschäftigt war, wie weh das gerade alles tut. Also ich bin ja, ich habe Blasen noch und nöcher gehabt bis zum Ende. Mein Schuhwerk war die falsche Wahl und ich habe es aber erst zu spät festgestellt. Und manch, also ich glaube, jeder kennt das, wenn man sich vielleicht schon mal irgendwo eine Blase gelaufen hat in einem Schuh. Im Alltag ist das ja in der Regel nicht so das Problem. Dann sieht man zu, dass man irgendwie das abklebt und dann lässt man den Schuh 2 Wochen beiseite und dann ist okay. Aber das geht ja nicht, wenn man immer und immer und immer und immer wieder in die gleichen Schuhe rein muss und es hat keine Chance hat abzuheilen. Und das tut weh. Das tut richtig, richtig weh. Also ich bin wirklich, ja, wie sagt man, also es war die Hölle. Es war, als ob ich irgendwie über brennende Steine laufe oder so vom Schmerzgrad. Und dann ist man manchmal auch damit befasst, das zu bewältigen, dass man diesen Schmerz veratmet, während man irgendwie weiß, okay, ich habe jetzt noch 8 Kilometer bei dem Tempo etwa 2 Stunden, das sind 120 Minuten. Wie kriege ich diese 120 Minuten jetzt um, ohne dass ich hier irgendwann einfach sitzen bleibe und weine?
Und was war dein Motivator? Was war dein innerer Antreiber, weiterzumachen? Du hättest ja auch einfach sagen können, du hast das flexible Flugticket schon angesprochen, du hättest ja auch einfach sagen können, so zack, ich fliege jetzt nach Hause, warum tue ich mir den Scheiß jetzt hier überhaupt an? Ich habe keinen Bock mehr. Nö, mache ich nicht mehr. Was hat
Also
dich weitergetrieben?
am Anfang war es der Anfang, wo ich sagte, ich muss ja erstmal reinkommen. Jetzt abzubrechen, würde ich mir selber nicht verzeihen. Und dann bin ich bis nach, jetzt muss ich gerade mal nachdenken, bis wohin bin ich gekommen? Ungefähr bis zum Drittel, wo ich wirklich mich immer noch mit dem Gedanken getragen habe, breche ich jetzt ab, bis Burgos, genau, Burgos. Das war so die zweite größere Stadt nach Pamplona. Kurz vor der spanischen Hochebene. Und in Burgos haben sich 3 Pilgerfreunde und ich getroffen. Das war der Stefan, also wir waren alle Deutsche, und eben unter anderem auch die Sabine. Und Sabine hat in Burgos beschlossen, ich breche ab. Ich merke, das ist nicht meins irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, wie schade ich das finde, dass sie jetzt abbricht, obwohl sie ja gar nicht die Probleme hatte, wie ich sie hatte. Also sie hatte keine Blasen. Sie hatte andere Herausforderungen, ne? Vielleicht mentaler Natur. Und sie hat gesagt, nee, ich breche ab, ich habe mir jetzt ein Flugticket gebucht und morgen geht mein Flieger ab Madrid und es geht heim. Und ich so, ja, aber was machst du denn dann jetzt? Und dann habe ich so überlegt, was würdest du denn jetzt machen, wenn du jetzt abbrichst? Und dann habe ich gesagt, nee, also so weit bin ich noch nicht. Ne? so weit bin ich noch nicht. Du machst jetzt mal 2 Tage Pause, guckst, ob du deine Verletzungen verheilt bekommst und dann geht's weiter. Und dann kannst du immer noch abbrechen. Und irgendwann war aber so ein Punkt überschritten, weißt du, dann hatte ich irgendwann die Hälfte um und dann war ich irgendwann in Lyon, dann war nur noch ein Drittel übrig und es wurde irgendwie immer absehbarer, dass dann für mich irgendwann klar war, nein, ich breche nicht ab. Ich ziehe durch. Also jetzt abbrechen, ich würde mich zurück zu Hause einfach ärgern. Ich hätte es mit mir selbst nicht vereinbaren können.
Ich weiß ja, dass du Reisetagebuch geschrieben hast und ich weiß, automatisch gehst du ja in die Reflexion. Das ist ja einfach so. Und mich würde natürlich noch interessieren, wie hast du deine persönliche auf der mentalen Ebene, also das Körperliche jetzt mal weggenommen, da hast du dich sehr verändert, allein schon durch die ganzen Blasen und so weiter. Aber wirklich auf der mentalen Ebene, wie würdest du deine Entwicklung beschreiben? Also als du gestartet bist und als du dann am Ende am Zielpunkt ankamst, was haben diese 6 Wochen innerhalb der Wochen mit dir gemacht?
Am Anfang war ich eher nur mit dem Tun an sich beschäftigt. Also dieses Reisetagebuch, wenn man das liest, ich habe das online geschrieben, also ist jetzt nicht für jeden aufrufbar, es ist so ein Geheimlink, den ich dann eben mit Freunden und Familie teilen konnte. Und am Anfang habe ich eher so beschrieben, was ich eigentlich getan habe. Also wenn ich mir jetzt so den Eintrag durchlese vom ersten Tag, von der ersten Etappe, wie kurz der war, in Anführungsstrichen, wie kurz, ich habe sehr ausführlich getippt, also ich habe mir bestimmt jeden Abend eine Stunde, anderthalb Zeit genommen, wo ich wirklich nur beschrieben habe, was passiert ist und wen ich getroffen habe und was ich mit dem Menschen vielleicht besprochen habe, insofern es nicht zu privat wurde, ne? Also ich habe die Menschen beschrieben, was mich geärgert hat, aber so die Metaebene, die fehlte. Und man sieht so, je weiter man in diesem Reisetagebuch Richtung Santiago blättert, desto eher bin ich dann doch nochmal auf einer Ebene weiter, wo ich dann eben Dinge reflektiert habe für mich, wo ich mir dann auch Gedanken darüber gemacht habe, was so beruflich ist, was mit Freunden ist. Und wo ich natürlich auch versucht habe zu verarbeiten, dass gewisse Dinge auf dem Weg nicht so für mich gelaufen sind, wie ich sie mir vorher romantisch erträumt hatte. Ne? Ich hatte zum Beispiel keine feste Gruppe. Ne? Also es gibt häufig so Camino-Familien, sagt man. Also Menschen, die sich irgendwie am Anfang häufiger über den Weg rennen und irgendwann ist das eine feste Gruppe und dann fangen die an, gemeinsam zu laufen. Also zumindest aber man sich gemeinsam abends zu treffen, dann haben die irgendwelche WhatsApp-Gruppen und sind da drin. Das hatte ich nicht. Ne? Sowas hatte ich nicht, weil mein Rhythmus niemals gepasst hätte. Und dann habe ich am Anfang, war ich total traurig darüber, als mich auch dann mal ein Deutscher gefragt hatte, ja, hast du keine Gruppe? Also der hat das so anklagend gefragt. Ich fand den total doof. Und dann habe ich auch so darüber nachgedacht und habe dann mit dem Stefan, mit dem Pilger Stefan, auch darüber geschrieben. Und er meinte so, ja, aber dann muss man sich den ja auch anpassen. Und wie soll man denn auch in die Eigenreflexion kommen, wenn man immer damit beschäftigt ist, in einem Trupp zu laufen? Und dann habe ich gemerkt, nee, ich wäre auch gar nicht dazu bereit gewesen, mich immer dann noch anderen unterzuordnen. Also ich bin ja aus einem Grund alleine gegangen, weil ich eben so reisen wollte, wie es mir passt und nicht die Unterkünfte wählen wollte, die andere gerade besser finden oder die Strecke wählen wollte, die andere gerade für sich auserkoren hatten. Und habe so gemerkt, nee, ich bin, also diese Art der Anpassung, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ne? Ich habe Interesse an die Gemeinschaft, aber nicht an die Kosten, die man dann offensichtlich mit einbringen muss. Das sind so Sachen, die man dann plötzlich in diesem Buch liest oder in diesem Tagebuch liest.
Ja.
Ne?
Und konntest du genau diese Erkenntnis, die man hat? Also es gibt ja viele Menschen, die sagen irgendwie immer, ach ja, und Teamarbeit und Teamwork und alles in der Gruppe machen, das ist irgendwie das Höchste, was es gibt. Wir wissen natürlich, dass es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen gibt. Und diese Erkenntnis für sich auch zu haben, ich möchte diese Freiheit einfach haben. Ne? Ich bin gerne in Kontakt mit anderen Menschen, aber ich möchte mich keiner festen Gruppe anschließen, um auch diesen Verpflichtungen, die automatisch auch ein Stück weit damit einhergehen, das möchte ich einfach nicht. Konntest du genau diese Erkenntnis übertragen in deinen heutigen Alltag? War das etwas, was
Ja.
du mitgenommen hast?
Man muss noch dazu sagen, ich hab nicht nur gesagt, ich möchte mich keiner Gruppe anschließen. Die Teil der Wahrheit war ja auch, ich konnte mich keiner Gruppe anschließen, weil ich hätte es körperlich nicht gepackt, wenn eine Gruppe plötzlich sagt, ach komm, heute gehen wir 35 Kilometer. Das hätte ich nicht geschafft und damit wäre ich raus gewesen. Also das ist ja auch Teil der Wahrheit. Es ist ja nicht immer nur das, was man für sich wählt, sondern auch manchmal das, was man da so akzeptieren muss, was einem gegeben wird. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich das auf heute übertragen kann, aber im Grunde genommen war das so eine Reflexion, wie ich eigentlich bin. Und wenn ich dann so für mich drüber nachgedacht habe, also ich bin immer gerne mit Menschen zusammen, ich arbeite gerne im Team, ich habe gerne Menschen in meiner Nähe, aber ich finde die Individualität halt immer noch total wichtig und beanspruche das immer für mich, ne? Und deswegen bin ich niemals diejenige, die dann voll mit der Gruppe mitrennt. Ich bin immer ganz froh, wenn die Herde irgendwo in Sichtweite ist, ne? Das finde ich gut, das gibt mir Sicherheit, aber ich muss nicht immer mittendrin sein und oder möchte wählen können, wenn ich auch die Herde gerade verlasse. Und vielleicht hat es mich einfach nur bestätigt und mir einfach nochmal so gezeigt, okay, nee, das ist in Ordnung, das ist Teil deiner Persönlichkeit. Und hier kriegst du es gerade nochmal so richtig aufs Butterbrot geschmiert, ne? Dass es so ist, ja.
Konntest du oder hast du Dinge auch in der Zeit feststellen können, vielleicht auch im Nachgang erst, die dich selbst überrascht haben? Also wo du für dich, Mensch, das war mir gar nicht bewusst, dass ich vielleicht solche Gedanken habe, dass ich solche Gefühle habe, dass ich so eine Stärke habe oder. Also gab es irgendwas, wo du wirklich hinterher gesagt hast, Mensch, ja, das ist irgendwie neu gerade.
Ja, ich bin so ein bisschen von mir selbst überrascht, wie rasch ich Anschluss gefunden habe auf dem Camino und dass ich irgendwie an jeder Ecke jemanden kannte. Das fand ich total spannend, weil in meinem Privaten habe ich das nicht, dass ich so wahnsinnig viele Menschen kenne und also ich bin nicht die Person, die du auf eine fremde Party schicken kannst, wo ich nur den Gastgeber kenne. Da habe ich keine Lust drauf. Mit. Also da bin ich total schüchtern und das kann ich überhaupt nicht. Und das hat mich auf dem Camino überhaupt nicht gestört. Das war überhaupt kein Problem. Wo ich dann so auch dann, wenn ich manchmal festgestellt habe, Mensch, jetzt kenne ich gerade niemanden um mich herum. Naja gut, dann muss ich jetzt neue Freunde finden. Das hat mich überrascht, dass ich so ganz leicht Kontakt schließen konnte. Das war auf jeden Fall überraschend, aber nichts, was ich irgendwie jetzt in mein Alltagsleben mitnehmen kann für mich. Ja, das fand ich spannend.
Wie würdest du das beschreiben? Oder nein, anders. Hat sich dein Blick irgendwie verändert? Dein Blick auf deine kleine Welt im Nachgang, auf die Welt vielleicht an und für sich? Lebst du etwas anders, als du vielleicht vorher gelebt hast? Hat sich dein Fokus verschoben oder wie hat diese Reise, diese 6 Wochen, wie haben die dich im Nachgang nachhaltig verändert in deiner Lebensweise?
Die Frage ist für mich nicht ganz leicht zu beantworten, weil ich ja sowieso einen ziemlich harten Cut in meinem Leben hatte, in dem ich eben diesen langjährigen Job aufgegeben habe und hier vor Ort in Bremen eine Stelle angenommen habe und sich somit mein Alltag ja sowieso komplett gewendet hat, gedreht hat. Deswegen ist das nicht ganz leicht, und geht wahrscheinlich Hand in Hand. Aber mich hat diese Reise, dieser Weg nicht mehr losgelassen danach. Also es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendwie in Gedanken auf dem Camino bin, wo ich Gedankenpilgern mache sozusagen, ne? Wo ich es vermisse, dort zu sein. Und das ist hochinteressant, weil hätte man mich an dem Tag, wo ich in Santiago angekommen bin, gefragt, dann hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, niemals, nie, ich bin fertig, ich möchte nach Hause, Häkchen hinter. Und 2 Tage später saß ich im Flieger und weiß noch, ich hatte so einen Fensterplatz und habe so rausgeguckt, als der Flieger in Santiago abgehoben hat und habe auf die Wälder geguckt. Also der Flughafen, der liegt irgendwie so in Wäldern drin und wusste, ah, da bist du vorgestern hergelaufen. Und mir taten die Knochen schon nicht mehr ganz so weh, ne? Wie 2 Tage vorher noch. Und ich so dachte, na ja, also vielleicht ja doch noch mal irgendwann. Und das ist bis heute so. Also das beschäftigt mich total. Es hat meinen Blick auf die Menschen irgendwie auch geändert, weil ich so viele verschiedene Menschen kennengelernt habe. Auch nicht nur Deutsche, ne? Also die ich gerade erwähnt habe, das waren Deutsche, aber ich habe mich mit aller Herren Länder irgendwie unterhalten, die meinen, sie müssten auf dem Jakobsweg herumlaufen, ne? Also unheimlich viele US-Amerikaner, im vollsten Klischee, wie man sich so ein Ami so vorstellt, oder auch eben nicht, ne? Manchmal auch anders. Kanadier waren dabei. Ich habe mich mit Koreanern unterhalten, die christianisiert sind und deswegen gerne den Jakobsweg laufen, wenn sie es können. Da war eine Schwedin dabei. Ich habe bis heute guten Kontakt zu einem unfassbar witzigen Holländer. Also da waren so viele Menschen dabei. Und man lernt irgendwie dann auch, dass wir nicht das Zentrum dieser Welt sind, ne, in Deutschland. Und dass der Weg, so wie wir Dinge machen, nicht unbedingt der einzig richtige ist. Also, wollen wir mal ehrlich sein, fühlt sich so an, ne? Aber, aber dieses Interkulturelle, das öffnet nochmal die Augen. Und so ein kleines bisschen, was ich seitdem eben mit mir rumtrage, ist so ein ständiges Fernweh nach der Welt und nach dem Pilgern, ja.
Und was würdest du sagen? Also es ist natürlich für jemanden, der es nicht gemacht hat, schwer nachvollziehbar, wenn man all das, was du jetzt in dieser Kürze, wir sind jetzt fast am Ende, und in dieser Kürze beschrieben hast mit den Blasen, mit den Wehwehchen, die man hatte und so weiter. Und es ist dann natürlich schwer nachvollziehbar, wo man sagt, okay, ich kann das irgendwie verstehen, dass man Bock darauf hatte. Ich kann es irgendwie nicht verstehen, dass man sich jeden Tag damit beschäftigt. Und ich weiß ja auch von dir, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und dass man so seine Zeit verbringt, mit sich selber Schmerzen auch zufügen. Und genau diesen Zauber, das, was du auch irgendwie gerade beschrieben hast, kannst du das irgendwie noch vielleicht zum Schluss greifbarer machen? Was ist es? Also, warum ist das trotz all diesen Dingen, die dort so schmerzhaft sind, warum ist da trotzdem so viel Zauber, dass einen das nicht mehr loslässt?
Ja, wenn ich das wüsste, wenn ich das Rezept wüsste, dann da wäre ich schwer daran interessiert. Ich kann es dir nicht sagen. Also für mich persönlich war diese Reise vor allem von den Menschen geprägt, die ich getroffen habe. Und ich will das nicht beschönigen. Also da sind auch Menschen bei gewesen, wo ich gesagt habe, es geht gar nicht, es ist unmöglich, ne? Auch solche Leute sind da. Auch da manchmal kulturell bedingt, das muss man auch dazu sagen, fairerweise. Aber die Menschen haben es für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Reise vermutlich so, wie sie ist, niemals wiederholen kann. Also, du hast es gerade gesagt, ich werde den Camino Francés ganz bestimmt irgendwann nochmal gehen, wenn ich nochmal zu viel Zeit offensichtlich übrig habe. Ich bin jetzt 2024, weil ich eben nicht so viel Zeit hatte, den portugiesischen Jakobsweg gegangen. Das waren aber dann eben nur in Anführungsstrichen 11 Tage, weil ich für mich nochmal wissen wollte, finde ich vielleicht das Stückchen Seele, was ich auf dem Camino gelassen habe. Vielleicht kann ich mir das zurückholen, aber offensichtlich bin ich den falschen Weg gegangen. Also ich kann es dir nicht sagen. Also für mich war es ganz viel die Menschen, dann dieser wahnsinnige Abstand vom Alltag, vom üblichen Trott, dass man sich völlig neu einstellen muss. Also ich musste ja alles, was ich so kannte und wusste, ich musste mich ja völlig neu kodieren, ne? Ich musste ja völlig neu lernen, wie man damit umgeht. Und das sind Mini-Details, ne? Wie packe ich meinen Rucksack? Wie packe ich den so, dass ich an die Dinge rankomme, die ich brauche? Was brauche ich wirklich? Diese Sachen, die wir gerade schon angesprochen hatten. Und dieser Mehrwert und diese spezielle Art der Gemeinschaft, auch ohne feste Camino-Familie, die haben den Weg für mich gemacht. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen, das irgendwie für sich zu finden. Und ich würde auch immer empfehlen, also es gibt viele Leute, die das in Etappen gehen, also die sagen, okay, ich nehme mir dieses Jahr 2 Wochen, nächstes Jahr 2 Wochen und übernächstes Jahr 2 Wochen und gehe das dann eben jeweils in 2 Wochen Etappen, würde ich nicht empfehlen. Ich würde wirklich sagen, dann einmal volles Rohr, weil es ist etwas anderes mental, wenn ich da stehe und ich habe irgendwie schon 1 Woche Wanderung hinter mir und dann ist da so ein Schild, das sagt noch 634 Kilometer und 634 Kilometer sind nichts, was man sich vorstellen kann, zu laufen. Also das ist nichts, ne? Irgendwann zum Ende hin geht das, ne? Wenn man so sieht, oh, noch 250 Kilometer, dann war immer so, ach, guck mal, das ist von Bremen bis nach Dortmund und dann waren es irgendwo noch 150 Kilometer. Wusste ich, ach, das ist bis nach Münster, ne? So, dann konnte ich es mir langsam vorstellen, aber so diese Summen am Anfang und das macht was mit einem, wenn man es nicht an 2 Händen abzählen kann, wie lange man jetzt noch unterwegs ist und man fängt einfach an, sich drauf ganz anders drauf einzulassen und Ja, aber was jetzt der genaue Zauber war, du merkst es, ich kann es nicht auf den Punkt bringen. Ne? Ich glaube, das muss auch jeder für sich selber rausfinden, ja.
Ja, und ich glaube, zumindest mich hat es noch neugieriger gemacht, als ich eh schon war, diesen Weg mal zu laufen. Und vielleicht, ja, beschäftige ich mich jetzt umso mehr damit. Du hast mich auf jeden Fall sehr neugierig gemacht. Ich werde bestimmt herausfinden, was der Zauber für mich dort sein wird. Und ich kann auch jeden nur ermutigen, das Gleiche dann auch zu tun, wenn man Interesse daran hat. Liebe Steffi, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Leider konnte ich nicht alle Fragen stellen, die ich hatte. Ich habe mir zwischendurch immer mal wieder ein paar Fragen aufgeschrieben. Aber vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal und wir unterhalten uns nochmal darüber. Ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.